Hallo Tabea.
Hallo Marie
Und?
und hallo Frau Schumacher.
Hallo.
Wir sind heute nicht zu Hause und auch nicht in der Uni.
Nein, ganz aufregend. Wir sind nämlich bei der
Ja.
ABDA.
Genau, und wir haben heute eine Gästin hier sitzen, Frau Schumacher. Wollen Sie sich einmal vorstellen?
Ja, also erstmal herzlich willkommen bei mir im Büro. Mein Name ist Pia Schumacher, ich bin promovierte Apothekerin. Und ich arbeite im Geschäftsbereich Arzneimittel der ABDA. Ja, und an sich sind meine Themen so wissenschaftlich basiert. Ich arbeite in Projekten, die zum Beispiel untersuchen, wie das Berufsfeld in der öffentlichen Apotheke ja, sich gestalten lässt in der Zukunft. Oder was wir halt jetzt als ApothekerInnen schon so für Möglichkeiten haben.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine tolle Gelegenheit, dass die ABDA sich auf einen Podcast einlässt. Deswegen also auch sehr zukunftsorientiert auf jeden Fall. Genau, und passend zu dem Gebiet von Frau Schumacher wollen wir heute über die pharmazeutischen Dienstleistungen reden.
Ja, wir hatten nämlich zum Beispiel das erste Mal damit Kontakt, weil wir eine Vorlesung in der Uni hatten, wo zwei Personen von der ABDA zu uns gekommen sind und uns die pharmazeutischen Dienstleistungen vorgestellt haben. Und auf die wollen wir jetzt genauer nochmal eingehen.
Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß.
Genau. So, jetzt haben wir ja gesagt, dass wir bei der ABDA sitzen. Jetzt möchte ich gar nicht voraussetzen, dass jeder weiß, wer die ABDA ist. Ich meine, wir sind total aufgeregt. Für uns ist das eine riesengroße Ehre, dass wir hier sein dürfen, weil wir wissen, was die ABDA ist. Aber wer ist denn überhaupt die ABDA,
Ja,
Frau?
das erkläre ich Ihnen gerne ganz kurz. Wir, oder beziehungsweise die ABDA ist die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Und das ist sozusagen die Spitzenorganisation aller ApothekerInnen. Die sind nämlich in Kammern organisiert, pro Bundesland, beziehungsweise pro Kammerbezirk. Und ja, unter dem Dach der ABDA sind die 17 Landesapothekerkammern in der Bundesapothekerkammer zusammengeschlossen und die 17 Landesapothekerverbände im Deutschen Apothekerverband. Genau, also das ist im Prinzip erstmal die ABDA als Struktur. Und unsere Hauptaufgabe ist da die Wahrung der gemeinsamen Interessen des apothekerlichen Heilberufs. Was heißt, dass die ABDA oder die BAK und die DAV gemeinsam ja der Politik gegenübertritt, wenn es zum Beispiel um Themen geht, die mit den pharmazeutischen Berufen zu tun haben?
Ja,
Ja.
ich weiß noch, wir haben das erste Mal damit so Kontakt gehabt, als uns unsere Fachschaft, glaube ich, mal davon erzählt hat, oder? Über die ABDA. Ich glaube, das war bei uns die Fachschaft.
Ich glaube, wir hatten aber
Ja.
auch in unserer erst die Tüte und Beutel von der
Ja, das
ABDA.
auch. Alle direkt
Ja.
Merch gekriegt.
Ja.
Ja, ne, ich weiß noch, dass wir das im Terminologiebuch hatten. Und ich dachte mir so, was so,
Ah.
ABDA, also passt halt auch von der Abkürzung nicht zu dem, was man dann, also man konnte sich das unglaublich schlecht merken, weil das war so ein alter Begriff und das ist jetzt eine neue Bezeichnung, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. Und
Ja.
das war, fand ich ganz schwer mir zu merken. Aber ja, mittlerweile bin ich dabei und es ist
Es ist
super
leichter zu
spannender Job,
merken.
ja.
Ja, auch so als Student ist man da ja vielleicht noch nicht ganz so krass involviert, aber einfach diese Vertretungsfunktion, das ist ja auch schon was Besonderes. So
Ja.
unsere Bundesregierung für die
Ja.
Apotheker.
Auf
Ja.
jeden Fall. Genau, so. Und jetzt wollen wir ja mal ein bisschen über die pharmazeutischen Dienstleistungen und vielleicht hier im Zusammenhang mit dem Apothekenalltag sprechen. Vielleicht können Sie ja mal erklären, wie jetzt so früher der Apothekenalltag aussah und was sich dann vielleicht auch jetzt ändert oder
Ja.
geändert hat.
Ja, ich denke, also es ist halt so, ich denke mal, wenn Sie früher sagen, dann meinen Sie eben so die Zeit vor den pharmazeutischen
Genau.
Dienstleistungen. Weil ganz früher kann ich selber noch nicht beantworten, da warte ich auch noch drauf. Es ist so. Genau, also durch die pharmazeutischen Dienstleistungen wird natürlich die Arzneimitteltherapiesicherheit nochmal ganz anders in den Fokus gerückt. Bisher war eben ein Fokus auf der Verteilung der Arzneimittel, also der Abgabe, ne? Es gab
Ja.
Verordnungen, wir haben als ApothekerInnen die Rezepte beliefert, haben geschaut, natürlich auch früher schon, wenn es Lieferengpässe gab, da Austausch zu ermöglichen. Wir hatten ja, auch in der Corona-Pandemie halt die Probleme, dass manche allein da schon bestimmte Wirkstoffe erstmal nicht verfügbar waren, wofür dann Austauschlisten auch von der ABDA wieder generiert wurden. die dann genutzt werden können. Und das ist natürlich schon eine ganze Weile im Apothekenalltag mit drinne. Jetzt durch die Dienstleistung gibt es noch eine viel stärkere Möglichkeit, patientenzentriert zu agieren, also sozusagen auch die BehandlerInnen mit ins Boot zu holen, zusammen gemeinsam zu arbeiten und auf spezielle Probleme einzugehen. Also gerade, ne, wenn Menschen viele Arzneimittel bekommen, da einen Überblick zu behalten, weil gar nicht alle von verschiedenen Seiten einfach die Medikationen kommen und man einfach am Ende so eine Tüte vor sich stehen hat und dann fragt, okay, und von wem kommen denn hier die ganzen Verordnungen? Wer hat Ihnen das denn alles gegeben? Haben Sie da selber noch was dazu genommen? Und da einfach nochmal zu schauen, was brauchen denn die PatientInnen von uns, dass wir die gut begleiten können? Also mehr so auf diese Pharmaceutical Care, die schaut, ja, mehr als die Schubladen aufzuziehen sozusagen.
Mhm. Also auf jeden Fall auch was jetzt für uns als PharmaziestudentInnen den Alltag und den Beruf nochmal attraktiver macht, würde ich sagen.
Ja, genau, da kann man vielleicht jetzt auch gut drauf einsteigen, wie denn auch so ein bisschen das auch für die Studenten oder auch generell für alle, die in dem Apothekenberuf hier arbeiten, interessant, wie sich denn dieser zukünftige Alltag vielleicht auch verändern wird und wieso gerade jetzt deswegen die pharmazeutischen Dienstleistungen so relevant und so hilfreich eigentlich sind.
Ja, wir gehen davon aus, dass das Ganze, wie gesagt, interdisziplinärer wird. Also interdisziplinärer heißt, dass ApothekerInnen und PTA und also das pharmazeutische Personal viel enger noch mit dem medizinischen Personal zusammenarbeiten, also mit Ärzten, Ärztinnen, aber auch Pflegediensten, dass da das Wissen halt viel stärker ausgetauscht wird. Wir haben eine zunehmend alternde Gesellschaft, das heißt, die PatientInnen werden in der Medikation auch viel komplexer. Mhm. Ne, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt und müssen natürlich auch allein mit der Anwendung besser begleitet werden, ne? Weil allein sowas wie Schluckprobleme, sonstige Anwendungsprobleme oder das auch einfach zu organisieren, diese ganzen Arzneimittel über den Tag einzunehmen oder so, da ist es gut, wenn da jemand kommt oder jemand dabei ist, der hilft, und das die Übersicht zu behalten. Deswegen denke ich, dass das alles nochmal interdisziplinärer wird, weil eine Berufsgruppe das alleine gar nicht mehr überblicken kann, und das ist gut, wenn wir da Hand in Hand arbeiten. Genau, und dann wird es natürlich auch noch zunehmend digitaler. Also die Telematik wird ausgearbeitet. Es soll elektronische Tools geben wie das E-Rezept. Dann ist die elektronische Gesundheitskarte schon sehr lange im Gespräch, der elektronische Medikationsplan und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Ganze auch zunehmend digitaler zu gestalten, was den Austausch zwischen diesen Berufsgruppen natürlich auch super erleichtern wird.
Ja, die Apotheke ist ja auch immer wie so eine Anlaufstelle, wo vielleicht auch wirklich dann mal ein Patient öfters mal zur gleichen Apotheke kommt und da ja auch immer seine Medikamente irgendwie bezieht.
Ja, genau.
Im Idealfall, und wo man dann auch vielleicht gut sammeln kann, also koordinieren kann einfach an der Stelle.
Genau, einmal das und auch einen Überblick einfach bekommt. Ja, und das ist ja eben nicht nur das, was verordnet ist, sondern eben auch, was die Leute sich halt so kaufen, wo man sich dann auch nochmal schauen kann, passt das überhaupt zu dem, was da sonst so ist? Oder haben die da wirklich eine Indikation für oder brauchen die Andershilfe? Das ist ja auch nochmal was man am Handverkaufstisch auch nochmal ganz anders eruieren kann, wofür man dann hoffentlich auch die Zeit mitbringen kann, mit den Leuten da ins Gespräch zu kommen und auch einfach zu verstehen, wie funktioniert bei denen Arzneimitteltherapie zu Hause, ne? Und wie kann man das sicher gestalten?
Ja. Genau, das sind auf jeden Fall spannende Ziele, wichtige Ziele. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über die pharmazeutischen Dienstleistungen. Was ist das jetzt überhaupt?
Genau, also es gibt die pharmazeutischen Dienstleistungen, da gibt es jetzt seit einiger Zeit, also seit letztem Jahr im Juni, gibt es die Möglichkeit, 5 verschiedene pharmazeutische Dienstleistungen honoriert heißt, dass die von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist was ganz Wichtiges an dieser Stelle. Und da gibt es jetzt die 5 Stück, die da wären. Die standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck. Dann gibt es die erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik, also Asthma-Devices, COPD-Devices. Die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikationen und dann die pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten und bei oraler Antitumortherapie. Das sind jetzt die 5 aktuell verhandelten pharmazeutischen Dienstleistungen.
Cool. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie wir in der Vorlesung saßen und uns erzählt wurde, was das eigentlich für ein Meilenstein ist, dass das auch von der Krankenkasse so akzeptiert ist und was das auch für Vorteile einfach bringt. Also da
Genau, also das eine ist natürlich, ne, die PatientInnen, die das bekommen können, weil die bestimmte Leistungsvoraussetzungen erbringen, die müssen das selber nicht bezahlen. Das heißt, die haben einfach den Vorteil, dass es für sie quasi kostenlos ist. Wir haben die Möglichkeit, dass die Leistung, die wir da erbringen, auch honoriert wird. Und und dadurch bekommt das Ganze natürlich auch einen Wert, nochmal viel stärker. Natürlich ist es immer schon wichtig gewesen, die Menschen da Blutdruck zu messen, Asthma-Devices zu oder Inhalations-Devices zu erklären. Aber jetzt hat das halt nochmal auch noch einen Wert bekommen, einen monetären. Und das ist total wichtig, finde ich. Es war aber auch ein langer Weg, das so zu verhandeln. Also das nur nochmal zu den Aufgaben der Abda. Also es war jetzt zum Beispiel hier so, dass im Rahmen des Apothekenvorortstärkungsgesetzes 2020 der Deutsche Apothekerverband, Sie erinnern sich, der halt im Rahmen der Abda halt organisiert ist, aufgefordert wurde, mit dem GKV-Spitzenverband, also den Krankenkassen, diese pharmazeutischen Dienstleistungen zu verhandeln. Und das hat eine ganze Weile gedauert, das war ein Ringen, das so in trockene Tücher zu bekommen, wie wir Ihnen das jetzt hier präsentieren können. Und das ist zum Beispiel, deswegen sitze ich hier auch, weil wir bei der Abda dann auch die Inhalte ausgearbeitet haben. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich habe gesagt, ich arbeite viel mit wissenschaftlichen Themen und ich habe natürlich hier mit anderen Leuten gesessen und auch die wissenschaftliche Evidenz geprüft. Also gibt es dafür Nachweise, dass diese Dienstleistung, die wir da jetzt erbringen möchten, am Ende auch was bringen. Also es geht ja nicht darum, hier einfach eine Geldquelle zu generieren, sondern es geht auch darum, der Bevölkerung zu helfen. Und da ist das total wichtig, dass wir da auch aus den Studien wissen, dass das funktioniert. Also, dass das hilft, wenn regelmäßig den Blutdruck professionell auch gemessen wird und dann ein Feedback an die ÄrztInnen gegeben wird. Ne?
Ja, ich denke mal, darüber wird vielleicht auch nochmal die Wichtigkeit der Abda auch für uns bewusst deutlich. Ne? Ja. Also, was die dann erreicht haben, sowohl für die PatientInnen als auch für die ApothekerInnen. Also, das ist ja...
Ja, so ging es mir auf jeden Fall in der Vorlesung, dass ich mir so dachte, ja, krass, mit so einer Krankenkasse zu verhandeln ist auch nicht einfach. Und die werden auch nicht einfach so irgendwas akzeptieren, dementsprechend.
Nee. Was ja auch wieder richtig ist. Genau. Ne? Weil wir können... Es muss ja auch immer valide sein, wofür man das Geld ausgibt, was wir ja auch alle zahlen in die gesetzlichen Krankenkassen. Das auf jeden Fall. Aber... Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn es was Gutes gibt für die Leute, ist auch wichtig, dass sie es bekommen können.
Ne? Definitiv, ja.
Genau, wir haben ja jetzt ja schon kurz Blutdruck messen gehört und noch andere Dienstleistungen. Aber vielleicht können wir einfach nur mal kurz auf die 5 eingehen, dass wir uns darunter vorstellen können, was man da jetzt bekommen könnte als Patient oder anbieten kann als Apotheke.
Ja, das ist... kann ich immer ganz kleinen Abriss machen. Also bei der standardisierten Risikoerfassung hoher Blutdruck, da geht es eben darum, dass Menschen, die bereits eine Hypertonie diagnostiziert bekommen haben, in regelmäßigen Abständen eine Blutdruckmessung bekommen. Das ist eine standardisierte Blutdruckmessung in der öffentlichen Apotheke. Das ist eine Dreifachmessung. Das ist nach aktuellen Leitlinien der European Society of Cardiology, darauf ist das basiert das. Die sagen, nein, man sollte auf jeden Fall 3-mal messen und dann wird aus der 2. und der 3. Messung der Mittelwert berechnet. Und dieser Wert, der gilt dann. Und das wird jetzt im Rahmen der Dienstleistung so gemacht, da haben wir von der Abda so einen Blutdruckbogen entwickelt, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Und da ist dann wirklich so wie ein Leitfaden, den man durchgeht. Also am Anfang ist für die Patientin oder den Patient oben so ein Ausschnitt, wo ein bisschen so Hintergrundinfos aufgeführt sind. Also seit wann haben Sie Hypertonie? Wann wurde das diagnostiziert? Nehmen Sie schon einige Arzneimittel dafür oder so? Sind Sie Raucherin zum Beispiel? Und anhand dieses Bogens wird dann weitergearbeitet. Dann guckt man in der Apotheke sozusagen nach die Messung, trägt die Werte ein und entscheidet, welche Maßnahme dann empfohlen wird. Das hat was damit zu tun, welche Werte rauskommen. Genau, und dieser Blutdruckbogen soll dann eben auch an die Person, bei der gemessen wurde, mitgegeben werden, damit die das dann an ihren Arzt oder an ihre Ärztin mitnimmt, die dann auch Bescheid weiß, wir haben diese Messung gemacht und das war das Ergebnis. Und je nachdem, wie hoch der Blutdruck, wie problematisch der ist, sind dann auch die Maßnahmen, die empfohlen werden, eben gehen Sie bitte in den nächsten 4 Wochen zum Arzt, bitte oder beim nächsten Termin gehen Sie dann dahin und sagen Sie hier, so und so war die Messung oder ist es grün, das ist so ein Ampelschema. Wir haben einen grünen Blutdruckbereich, hiermit können Sie einfach einfach weiter zu Hause messen und das im Blick behalten. Wir haben es jetzt mal geprüft, aber es ist alles okay. Mhm. Also darum geht es so ein bisschen bei dieser Maßnahme. Dann die erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik. Da geht es, wie gesagt, ich muss ja sagen, sperriger Titel, aber da geht es um die Anwendung von Inhalationsdevices, die werden überprüft. Also entweder, wenn man das neu verordnet bekommt oder wenn man es auch schon eine Weile nimmt oder anwendet, dann wird einfach geschaut in der praktischen Übung. Die PatientInnen zeigen einmal, wie sie es anwenden würden oder wie sie es anwenden an einem Dummy, also ohne Wirkstoff oder mit ihrem eigenen.
So ein Asthma-Spray.
Ja, genau.
So, dass man sich das vorstellen kann, wenn man nicht weiß.
Genau, ein Pulverinhalator, genau. Irgendwie sowas, genau. Das wird dann einmal vorgezeigt und dann kann man anhand so einer Checkliste das beobachten und sagen, ah ja, hier diese Schritte, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Und dann wird das nochmal individuell geschult, wenn da Fehler aufgetreten sind. Mhm. Und da ganz genau geguckt, kann dieses Arzneimittel überhaupt in die Lunge so weit reinkommen mit der Technik, die da angewendet wird.
Ja, weil das zum Beispiel nicht so einfach ist mit Drücken und Einatmen. Und das
Ausatmen vorher.
Ausatmen vorher, vielleicht auch bei Kindern. Und das ist halt nicht so schwierig.
Genau, Luft anhalten.
Das haben wir schon echt oft in der Uni gehört, wie erstaunlich schlecht sozusagen die Patienten das anwenden.
Ja.
Also wie wenig Wirkstoff im Endeffekt wirklich ankommt teilweise. Ja. Also,
na, da gibt es auch wirklich auch die Evidenzen, dass man halt sagt, so Leute, ihr könnt das verordnen, ihr könnt es anwenden nach der Verordnung und wenn ihr es aber nicht richtig nutzt, dann wird auch euer Asthma nicht besser werden, weil es funktioniert halt nicht. Es muss ja ganz, ganz tief rein.
Ja,
tief rein. Genau. Ich muss ja mal an Dr. House denken. Aber okay, kennen Sie die Folge, wo die sich den Asthma-Spray so an den Hals wie so Parfüm sprühen? Das funktioniert einfach nicht. Also, ja.
Ja.
Genau. Also das ist hoffentlich nicht der Fall, aber daran muss ich halt immer denken. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, die dann total wichtig sind, wenn einer drauf geht.
Ja.
Und einfach die Frage am HV, ja, wissen Sie, wie es angewendet wird? Ja, ja. Okay, gut, ich habe das geklärt. Reicht halt nicht. Ja.
Häufig nicht.
Ja, also das ist dann...
Und bei Packzettel ist dann auch meistens nicht die Lösung.
Genau.
Ja.
Das ist total wichtig.
Es gibt auch weniger. Also ich werde immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn ich mir immer den Beipackzettel anschaue. Ich glaube, die wenigsten schauen sich den überhaupt an.
Ja.
Also, ja.
Deswegen total wichtig, das auch nochmal auch zu... Da gibt's ja auch die Möglichkeit, das kann man ja alle 12 Monate machen, dass es einfach immer mal wieder angeschaut wird.
Mhm.
Es kostet die PatientInnen ja an sich nichts, also außer die Zeit, das zu machen. Ne?
Ja.
Genau, dann gibt es die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation. Also das ist sozusagen, das beinhaltet diese Medikationsanalyse, von der schon jahrelang gesprochen wird. Das ist ein ganz tolles Thema. Hier geht es darum, dass geschulte ApothekerInnen die gesamte Medikation überprüfen und zwar auf einmal so in Richtung Vollständigkeit, aber auch ob da Probleme mit auftreten, die sogenannten arzneimittelbezogenen Probleme und dann eben die identifizierten Probleme auch lösen, entweder mit dem Patienten oder der Patientin oder auch mit den behandelnden Ärztinnen. Einfach, dass da sichergestellt wird, dass die Menschen zu Hause sich gut therapieren und auch am Ende ein vernünftiger Medikationsplan vorhanden ist, wo alles auch mal richtig aufgeschrieben ist und nicht so eine wirre Zettelsammlung, wie wir sie oft in der Apotheke sehen, die dann aus dem Portemonnaie rausfällt. Mhm. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der da mit einspielt, ja genau. Die können wir vielleicht dann auch nochmal im Detail besprechen.
Das ist das große Baby. Ja, auch. Ist ja mit eines auch wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt mit.
Genau.
Und dann machen wir zum Beispiel auch im Studium.
Ja?
Wir müssen auch unseren Fachbereich loben tatsächlich.
Klinische Pharmazie.
Klinische Pharmazie, ja, weil wir hatten schon ganz viele Brownback-Fälle. So nennt sich das dann immer.
Genau, ich glaube, unser letzter war irgendwie Lisbeth Schlaflos.
Ja, Lisbeth.
Irgendwie eine 65-Jährige, die Benzos missbräuchlich nimmt und...
Ja.
Aber auch, ich glaube, da war auch der Blutdruck nicht richtig eingestellt und dann hatte sie auch noch Hangover von den Benzos und deswegen war ihr schwindelig und dann hat sie selbstständig ihr Blutdruckmedikament abgesetzt und
das gucken wir uns dann in der Uni an und analysieren das.
Also wir üben schon für die Medikationsanalyse.
Super toll, ja. Also das sieht man auch, wie komplex das ist. Ne? Allein dadurch, dass man einfach gar nicht weiß, woher kommen diese ganzen Nebenwirkungen. Ne?
Ja.
Und, und dafür ist eben, da können wir, wie gesagt, gleich auch nochmal gerne im Detail drüber sprechen, aber das ist eben dieses Gespräch auch mit den Leuten dann zu haben. Dafür sich die Zeit zu nehmen, einmal zu hören, so okay, was haben Sie denn?
Ja.
Haben Sie Schwierigkeiten?
Richtig.
Oder manchmal sagen die auch erstmal nein und dann spricht man so drüber und dann kommt irgendwann was. Deswegen, das ist auch total total toll, diese Zeit dann zu haben und das honoriert zu bekommen an der Stelle. Ne?
Genau,
das
dass wieder. Man sich mit dem Patienten hinsetzen kann, ja, und der sich dann vielleicht auch mal gehört fühlt, weil endlich jemand, ja, mal alles zusammenbringt und sagt, ah, okay, der Facharzt hat jetzt das verschrieben, mhm, und der hat das verschrieben. Und wir haben uns dann zum Beispiel in der Uni hingesetzt und erstmal die Intervalle aufgeschrieben, wann verordnet wurde und ob das zum Beispiel überhaupt alles zusammenpasst und ob, ja, es doppelt verordnet wurde und so.
Ja, hm, da sind, ja, sie natürlich schon mal sehr, sehr tief ins Detail gegangen.
Genau, das waren wir schon sehr tief, ja, im Detail.
Ja. Genau, die letzten beiden, da geht es nochmal um die pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten und die Betreuung bei oraler Antitumortherapie. Und das beinhaltet im, mhm, Prinzip die Medikationsanalyse jetzt auch nochmal. Da wird dann aber nochmal ganz speziell drauf geguckt, auf die Antitumortherapie oder die immunsuppressive Therapie, einfach um die Leute dabei zu begleiten, ja, auf die Nebenwirkungen, ne, da sind ja vielleicht auch Ängste vorhanden, dass die da auch nochmal eng an die Hand genommen werden und da auch einfach geschaut wird, gibt's ansonsten dann wenigstens auch keine Probleme, keine Wechselwirkungen, die dann auch schon im Vorhinein ausgeschlossen werden können, damit die Leute eine möglichst sichere, mhm, Therapie haben, weil wir wissen ja, das ist ziemlich, ja, ziemlich starkes Zeug.
Ja.
Und das,
ja,
ist gut. Und bei der Dienstleistung, da ist nochmal das Besondere, bei diesen beiden Dienstleistungen, dass da ein Follow-up-Gespräch gemacht werden kann, angeboten wird. Das heißt, nach 2 bis 6 Monaten kann dann auch darüber gesprochen werden, welche Nebenwirkungen sind denn aufgetreten, wie kamen sie damit klar. Und ja, manchmal ist es ja auch so, dass man auch da symptomatisch wieder helfen kann, ne? Weil so trockene Lippen etc.,
ja.
Haarausfall, nochmal unterstützend.
Ja, einfach, dass man da nochmal Beratung bekommt, ist, genau, ja auch schon eine große Hilfe vielleicht.
Und allein,
ja,
weiß, ich kann da nochmal hingehen, mhm, und das nochmal besprechen, weil wir haben schon mal drüber gesprochen,
ja,
und so. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger emotionaler Punkt auch noch.
Ja,
mhm, definitiv. Ja. Genau, so, wir haben die jetzt ja so ein bisschen genauer erklärt. Ich finde jetzt, für mich hört sich das jetzt an, als wäre das so Win-Win für alle. Also für den Patienten ist es kostenlos und sowas wie eine Blutdruckmessung ist meiner Meinung nach ja auch für einen Patienten angenehmer, einfach zu einem Apotheker, den man vielleicht, ja, auch noch kennt, zu gehen, statt jetzt wieder einen Arzttermin machen, ja, zu müssen. Und ja, auch einfach diese Erklärung der Geräte und generell, dass sich halt jemand nochmal richtig Zeit nimmt, weil ich glaube, das haben viele Patienten das Gefühl, dass nie Zeit ist und ihnen nie richtig, ja, zugehört wird und so. Ja, was gibt's denn noch so für andere Vorteile, die da so sowohl für Patienten als auch für den Apotheker, die Apothekerin entstehen?
Ja, also ich möchte noch ganz kurz ergänzen, also das schließt ja das andere nicht aus, ne? Die, mhm, Leute können ja trotzdem auch in der Arztpraxis da weiter, also sollen ja auch weiterhin, ja, da ihre Blutdruckmessung machen. Mhm. Wir bieten halt dann einfach dadurch die Möglichkeit, das auch noch stärker zu unterstützen und, mhm, nochmal eine Feedback-Möglichkeit zu bringen. Ne? Also ganz wichtig, auch da dieses Ineinandergreifen, dass wir mit den anderen Berufsgruppen da auch Hand in Hand arbeiten, mhm, und es nicht darum geht, jemanden auszuschließen. Was haben das für Vorteile? Also das Ding ist, es sind ja jetzt schon einige Apotheken, die das machen und wir stehen natürlich auch mit einigen in Kontakt, mhm, die da zu uns Rückmeldung geben und die sagen eben, ja, die Kundenbindung, die erhöht sich. Also wie gesagt, wie Sie schon sagen, die Leute holen sich gut abgeholt, fühlen, mhm, sich gut abgeholt, da fühlen sich gut betreut und wissen dann auch, okay, ich kann damit auch wieder dahin gehen. Die Frau kennt jetzt wirklich, zum Beispiel die Apothekerin, die kennt jetzt wirklich meine ganze Medikation in- und auswendig. Jetzt bin ich da ja auch in guten Händen. Und ja, nochmal ganz andere Bindungen zur Kundschaft. Das ist ganz wichtig. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist, dass gerade Apotheken, die pharmazeutischen Dienstleistungen schon anbieten, ja, viel leichter neues Personal bekommen. Mhm. Also, dass viele junge Kolleginnen und Kollegen gerade sich diese Apotheken aussuchen, weil, ne, wahrscheinlich, ja, auch so aus dem, ja, Studium schon die Burnback-Analyse gemacht haben und das total spannend und wichtig finden und das, ja, auch schon, ja, für sich auch als, ja,
Aufgabe
wichtig,
so,
ja, so, ja, als Aufgabe sehen und da dann halt die Möglichkeit sehen, das da auch ja, umsetzen zu können und dass da auch wirklich zum Teil lange Fahrtwege als Pendlerweg, ja, auf sich genommen werden möchte, um diese Apotheke halt, in dieser Apotheke arbeiten zu können. Also das haben wir auch schon als Rückmeldung bekommen. Das ist total wichtig auch für die, ja, zukünftige Entwicklung der Apotheken, ne?
Ja.
Genau, und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man schon sehr motivierte, engagierte Leute sowieso schon in seinem Team hat, dann ist das natürlich auch besonders cool, wenn die ihre, ja, selber sich auch nochmal stärker einbringen können. Ne? Also, mhm, sowohl PTA als auch ApothekerInnen, ja, die haben jetzt nochmal ganz andere Möglichkeiten, ja, ihr Fachwissen einzusetzen. Ne? Ja. Und das ist natürlich das Schöne, dass sich auch diese Dienstleistungen ja auch ein bisschen verteilen, welche Berufsgruppen die anbieten können. Es gibt welche, die können jetzt wirklich nur Apothekerinnen anbieten. Dann gibt es welche, die können durch die FIPS angeboten werden. Sie können auch durch PTA angeboten werden. Und die können das selbstständig halt machen. Und das ist total gut, dass sich das so verteilen kann, weil sich so in seinem Bereich da ausleben kann. Und ich glaube, das ist auch für das Bestandspersonal sozusagen total spannend.
Ja, sich auch vielleicht selber als Person nochmal weiterzuentwickeln. Ja, genau. Es gibt ja auch eine Perspektive, wenn man jetzt vielleicht schon ein bisschen länger im Beruf ist und sich dann einfach nochmal neu zu definieren und was anderes zu machen.
Genau, es gibt ja auch Fortbildungsmöglichkeiten dann auch, ne? Gerade wenn man sagt, okay, wir gucken uns doch mal noch stärker unsere Krebspatienten an, dass wir für die nochmal mehr Angebot haben dadurch und dann sind eben auch PTAs mit involviert, die dann nochmal Ideen haben oder damit sich einbringen können, auch wenn dann am Schluss die Dienstleistung durch Apothekerin oder Apotheker erbracht wird, aber das Wissen halt im Team auch nochmal irgendwie größer werden lassen zu bestimmten Patientengruppen oder so. Ich glaube, das kann ganz viel bringen, auch nochmal so einen neuen Ansatz in der Apotheke zu haben. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt.
Ja, und ich meine, wenn man jetzt mal auch darauf guckt, was gerade so ein Problem ist bei den Apotheken mit den ganzen Online-Apotheken, das ist natürlich auch ein Vorteil, den dann noch die Apotheke vor Ort hat, ne? Also diese
sich stärken kann.
Ja, genau, also da auch wirklich so dieses persönliche, ich bin hier, du bist da und wir stehen hier zusammen
wir
sehen uns. Genau, und wir können das hier durchsprechen und wenn auch mal eine kleine Frage ist, so komm vorbei und wir schauen nochmal drauf. Also ich glaube, das ist total wichtig.
Ja. Jetzt haben wir ja schon den Standpunkt des Patienten beleuchtet und auch den, was wir eigentlich überhaupt machen wollen. Jetzt führt das Ganze ja die Apotheke durch. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie man das als Apotheker oder als Apotheke in seinen Arbeitsalltag einbauen kann, sozusagen, dass man das alles hinbekommt. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass es honoriert wird für die Apotheke. Also es ist nicht so, dass man sich da jetzt hinstellen muss für Umme oder kostenlos sozusagen.
Ja.
Also eigentlich lohnt sich das ja auch schon für die Apotheke, oder?
Ja, also wir haben da jetzt Honorare ausgehandelt und natürlich ist alleine schon mal 11,20 € netto für eine Blutdruckmessung schon mal was anderes als die früher 50 Cent. Wir messen mal kurz.
Ja.
Ne? Also das ist auf jeden Fall auch schon mal ein wichtiger Ansatz und wir haben, wie gesagt, eine Medikationsanalyse oder diese Medikationsberatung, das ist mit 90 € honoriert. Für die Follow-up-Gespräche gibt es nochmal extra 17,55 € netto und natürlich muss man da sich erstmal reinarbeiten und am Anfang macht man vielleicht eine Dienstleistung pro Woche. Man fängt vielleicht auch mit einem Typ von Dienstleistung an und steigert sich langsam vielleicht, also erstmal macht es eine Person und dann lernt die schon mal oder es, ne, also auf jeden Fall, dass sich das so ein bisschen aufbauen darf. Auch, es muss nicht alles sofort gleich gemacht werden, aber jede Dienstleistung, die da durchgeführt wird, ist doch, hilft doch da, sich reinzuarbeiten und dann wird man ja auch immer schneller, immer besser. Man weiß ja am Ende, wen man sieht, ich kenne das noch so aus meiner Promotionszeit, wenn ich Leute rekrutiert habe für mein Projekt, ich konnte denen das irgendwann ansehen, obwohl ich die vorher noch nie gesehen habe, ob die mitmachen werden oder nicht. Und ich glaube, so ist das irgendwann auch, wenn man sich da so ein bisschen eingearbeitet hat und dann so seine Pappenheimer kennt und seine wer da vielleicht geeignet wäre, dann geht auch, glaube ich, das immer besser. Aber es dauert halt einen Moment, sich da reinzuarbeiten. Das glaube ich wirklich. Und das wird auch eine Zeit brauchen. Aber wenn man es dann gut abgerechnet bekommt und dann schon einiges geschafft hat, dann könnte das doch auch eine gute Sache werden, auf jeden Fall.
Und Abrechnung und sowas ist ja auch kein großer Mehraufwand wie sonst auch.
Nee, ne? Genau. Also das ist wirklich so ähnlich, wie wenn man ein Rezept bedruckt. Also gibt so einen Sonderbeleg, der sieht so ähnlich aus wie so ein rosa Rezept. Und da kommt jede Dienstleistung hat so eine Sonder-PZN und die wird drauf gedruckt. Dann geht das Ganze ganz normal mit ins Rechenzentrum und dann wird sich da weiter drum gekümmert im Prinzip,
Okay, super.
Also das ist kein großer Mehraufwand da.
Wir machen auch noch eine Linkliste natürlich in die Shownotes, wo dann jeder, der sich da noch weiter informieren will, auch ganz viele Links
findet. Genau, ich habe in Links gesammelt zu Inhalten, zu wer sich noch mehr informieren möchte, ganz viele Sachen können wir hinterher alle reinschreiben,
Was die Abda noch so Tolles macht.
Ja, nicht nur die Abda, also da sind mittlerweile ganz viele Player mit dabei, die da auch Inhalte liefern und das ist ganz, ganz toll, dass sich das so wirklich, dass jeder auch so ein bisschen so seinen Ansatz findet, damit umzugehen, ne? Weil natürlich ist das eine Herausforderung. Das sehen wir auch hier. Und wir versuchen halt dadurch, dass wir hier verschiedene Angebote machen, ne? Es gibt wir haben eine Fortbildung entwickelt, die da demnächst auch über die Kammern breit angeboten werden soll, den PDL-Manager oder PDL-Managerin. Und da geht es eben darum, dass man das auch nochmal im Detail besprechen kann oder nochmal genauer lernt, wie man da am besten, was man braucht, um das gut in die Apotheken zu bringen. Und jeder braucht vielleicht was anderes, um das, um das einzubringen, genau. Also Implementierungsprozesse sind immer schwierig, kann ich aus meiner Projektarbeit sagen. Und das ist natürlich klar, dass das nicht einfach umzusetzen ist, bloß weil man alles, alle Zettel und alle Unterlagen schon vorbereitet hat, sondern dass es eben auch darum geht, das in den Alltag einzubringen und wer das wann wie macht und so, das ist ganz klar. Aber das muss halt am Ende jede Apotheke für sich selber lösen, wie man es dann machen möchte. Und da gibt's ganz unterschiedliche Ansätze, ne? Man kann einen Aktionstag machen, man kann sagen, wir blocken irgendeinen Zeitraum, um das anzubieten. Oder wir sagen auch, jemand ist irgendwie besonders geeignet und die Person soll sich jetzt einfach mal ganz tief damit beschäftigen und die schult uns dann.
Ja.
Ne? Also das ist doch auch ein Ansatz, um das machen zu können. Und ich glaube halt, es birgt so viele Vorteile, dass es sich total lohnen wird, sich damit auseinanderzusetzen, auf jeden Fall.
Das ist wie so ein großer Blumenstrauß, finde ich, kann man beschreiben.
Das hoffen wir auch immer,
Metaphorisch. Und jeder sucht sich vielleicht am Ende die Blume raus, die er gerne halt irgendwie weiter beackern möchte.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich merke das auch bei uns in der Uni. Wir haben da jetzt ja auch noch mal drüber gesprochen. Und das ist was auf jeden Fall für uns PharmaziestudentInnen mega das coole Ding ist, weil es einfach unserem Beruf noch mal...
Interessant. Also schon ein bisschen interessant auch
macht. Das ist auch was, man hat das Gefühl, man kann noch viel mehr helfen und sein Wissen, wir kriegen ja auch einfach über die ganzen Wirkstoffe, Wechselwirkungen, was wir da alles nicht lernen, dann können wir das auch wenigstens wirklich anwenden. Und das macht einfach total Spaß, diese Patientenfälle.
Ja.
Und wenn man dann im echten Leben Patienten hat, denen das dann auch noch wirklich hilft, mit echten Namen, dann ist das auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Also das ist was, wenn wir da so drüber reden, wir haben da auch richtig Freude dran.
Ja, auch so perspektivisch, wie man sich halt später so eine Apotheke vorstellt und dass man eben nicht vielleicht nur Verkäufer ist, also war man ja vielleicht noch nie, aber ne, dass man auch wirklich da so sein Wissen anwenden kann, ist toll.
Genau. Auf jeden Fall. Gibt's noch irgendwas, worauf ApothekerInnen achten müssen? So eine Einwilligung, die sie brauchen oder irgendwas?
Ja, genau, da sprechen sie was Wichtiges an. Also Bürokratie gibt es natürlich. Da sind wir leider nicht drum herum gekommen, weil, wir müssen es ja auch am Ende abrechnen können. Und dafür muss vor jeder Dienstleistung eine Vereinbarung unterzeichnet werden. Also da geht es auch um Datenschutz und weil die Daten von den PatientInnen hinterlegt werden, dann dann, dass das Ganze halt durchgeführt werden darf, also auch ein Einverständnis sozusagen für die Durchführung der Dienstleistung und am Schluss natürlich auch, wenn die durchgeführt wurde, dass das quittiert wird, dass das gemacht wurde, weil sonst kann man es nicht abrechnen. Also das ist halt ganz wichtig, ähnlich wie beim Hilfsmittelrezept, muss ja auch eine Unterschrift drauf, ich habe es bekommen.
Ja.
Das ist ganz wichtig, genau. Also das muss immer gemacht werden und auch das muss man wahrscheinlich ein bisschen üben, weil die PatientInnen das nicht gewöhnt sind, in der Apotheke so einen Wisch zu unterschreiben.
Ja.
Das ist, glaube ich, von der Kommunikation auch etwas, was man üben muss, um da so ein bisschen reinzukommen. Aber auch das am Ende, wenn man von der Sache an sich super überzeugt ist, dann kriegt man das auch so verpackt, dass jeder da mitmachen möchte.
Ich meine, sie unterschreiben ja auch nicht, dass sie selber was zahlen müssen, wenn man denen auch klar macht, es geht an die Krankenkasse, so damit wir hier honoriert wurden für unsere Zeit, dann.
Und man setzt sich ja, man setzt sich dann vielleicht mit den Patienten nochmal in einen anderen Raum, setzt sich hin und dann kann man das ja auch vernünftig erklären. Das muss ja nicht zwischen Tür und Angel geschehen, dass man sich dann überfallen fühlt, sondern...
Meistens gibt es ja auch irgendwie einen Aufhänger. Also spreche auch viel, also wie gesagt, ich denke mir so, ich würde es ja nicht so machen, dass ich jemanden aus der Kalten so anspreche, sondern meistens ergibt sich das ja aus einem Kundengespräch, dass man sagt so, sie sagen also, ihre Blutdruckwerte, die waren in letzter Zeit komisch oder ich sehe hier, sie haben hier eine Interaktion, die könnte hohen Blutdruck machen. Wollen wir das mal, ich habe die Möglichkeit, mit Ihnen hier diese Dienstleistung durchzuführen, da bräuchte ich nur Ihre Unterschrift. Aber natürlich auch da, das muss wirklich jede Apotheke, jede Apothekerin, jeder Apotheker, jede PTA, jeder PTA für sich selber einen Weg finden, da einen Style, wie man das umsetzen möchte, weil das können wir, das wollen, das
kann ich vorschreiben,
will ich ja, niemandem vorgeben. Ich würde es für mich wahrscheinlich so lösen.
Ja. Dass man es einfach mit einbindet, wenn es ergibt,
Ja. Und dann.
Ja. Ich glaube, dann haben wir erstmal so das Grobe umrissen.
Mhm.
Und wir haben ja schon über die Medikationsanalyse gesprochen und gerade eben auch schon über so ein paar, ja, die ganzen also die Einwilligung, was man noch beachten muss. Und vielleicht können wir jetzt nochmal besprechen, was denn die einzelnen Dienstleistungen zum Beispiel für Anforderungen haben, welche Patienten da zum Beispiel runterfallen und auch Anforderungen ans Personal, also zum Beispiel bei der Medikationsanalyse. Wer darf die in Anspruch nehmen? Und wer darf die durchführen?
Genau, also das ist relativ strikt bei der bei der Medikationsberatung. Da ist es so, das darf tatsächlich nur dürfen das nur approbierte ApothekerInnen machen, die eine Fortbildung haben. Also das ist auf Basis des Curriculums der Bundesapothekerkammer Medikationsanalyse, Medikationsmanagement als Prozess oder gleichwertige Fortbildungen, die müssen vorhanden sein, weil wir da muss ein gewisses Vorwissen vorausgesetzt wird, einfach um das auch strukturiert gut durchführen zu können und einen Überblick zu behalten, weil das ein ganz eine ganz umfangreiche Dienstleistung einfach ist. Und das, wer darf das bekommen? Das sind eben Patienten, die mindestens 5 Arzneimittel in der Dauermedikation anwenden. Dauermedikation ist definiert als mindestens 28 Tage. Genau, und die dürfen das wahrnehmen oder für die darf das angeboten werden.
Mhm.
Genau. Wichtig ist auch, wenn man das dann mal gemacht hat und dann gibt es eine starke Umstellung in der Medikation, dann darf das auch nochmal wiederholt werden. Ansonsten kann man das alle 12 Monate anbieten für diese Person.
Okay.
Ja, und das sind also die, die davon profitieren können. Wichtig, ach genau, ist hier nochmal zu sagen, es geht eben um Leute, die sozusagen in der ambulanten häuslichen Versorgung sind. Das heißt Menschen, die sich zu Hause selber um ihre Medikation kümmern. Das sind die, die auch einen Pflegedienst haben. Genau, neuerdings steht jetzt auch fest, dass zum Beispiel den Patienten im Pflegeheim, sofern alle Schritte der Medikationsberatung, also dieser Dienstleistung durchgeführt werden kann, auch erfolgen können, die können auch diese Medikationsberatung bekommen. Ja.
Ja, spannend. Genau, und ich dachte, vielleicht machen wir jetzt nochmal so einen Ablauf einer Medikationsanalyse, dass man sich darunter was vorstellen kann. Wenn jetzt so ein Patient kommt, wie läuft das ab in der Apotheke?
Ja, also nur ganz am Anfang möchte ich nur ganz kurz sagen, für all diese Dienstleistungen gibt es auf der Homepage der ABDA alle Unterlagen. Mhm. Also wenn ich jetzt hier so das alles mal so runter erzähle, es gibt, um das zu begleiten, ganz viele Dokumente, die man sich dann einfach in Ruhe einmal angucken kann und sich damit beschäftigen kann, um das Ganze zu vereinfachen, ne? Weil das Ganze ist ziemlich komplex und man muss ja den Überblick einfach behalten können. Genau, also es funktioniert so, wenn Sie jemanden identifiziert haben in der Apotheke, die zum Beispiel Patientin, die das die Leistungsvoraussetzung erfüllt, dann, klar, hatten wir eben gesagt, muss die Vereinbarung unterschrieben werden.
Mhm.
Und dann ist es so, dass man per Termin ausmacht, wo die Patientin alle ihre Arzneimittel, die sie aktuell einnimmt, also alles, Bedarfsmedikation, Dauermedikation mitbringt. Und idealerweise eben auch, wenn es Medikationsplan, Pläne gibt, die mitbringen, Arztbriefe, irgendwelche, wenn es gibt, Laborwerte, die sehr aktuell sein müssen, weil sonst bringen sie uns nichts.
Mhm.
Aber ne, alles, was an Papier da ist, was uns irgendwie helfen könnte, das Ganze einordnen zu können, das bitte mitbringen. Wenn dieser Termin ausgemacht wird, können wir uns ja in der Apotheke auch selber vorbereiten. Das heißt, wir können uns die Kundendatei dieser Patientin schon mal anschauen, da gegebenenfalls auch schon mal prüfen, macht das Sinn, was Sie eben sagten, wie in welchen Abständen wurde das verordnet, ist da ein Adhärenzproblem gegebenenfalls, können wir das hier schon identifizieren, weil die Abstände viel zu groß sind zwischen den Rezepten oder sehr kurz, ist auch auffällig, da könnte man dann einfach drüber sprechen im Patientengespräch. Oder so Sachen wie, gibt es schon Interaktionen, die wir sehen können, dass das alles schon im Vorhinein für dieses Gespräch einmal durchgeschaut wird, weil wir haben diese Inhalte ja aus der Kundendatei. Wenn die Patientin noch keine Kundendatei hat, dann müssen wir natürlich erstmal eine für sie anlegen, Und dann haben wir diese Möglichkeit nicht. Mhm. Genau, aber das ist schon mal so das Erste, wie man sich auf dieses Gespräch vorbereiten kann. Genau, dann geht es in dieses, ja, dieses Herzstück, diesen Termin wahrzunehmen, sich mit der Patientin hinzusetzen und die Medikation einmal, also es zu sichten, was hat sie denn in diesem sogenannten Brown Bag mitgebracht, ja, ne? Da hatten sie schon drüber gesprochen. Und dann eben, ja, erstmal alles niederzuschreiben und sich, und zu fragen, okay, wie nehmen sie es ein? Wann nehmen sie es ein? Gibt es Probleme? Oder ist es einfach, ne? Oder was machen sie denn überhaupt mit der Medikation? Ja, wichtig sind auch immer so Themen, so werden Dinge, ja, zum falschen Zeitpunkt eingenommen, weil es nüchtern erfolgen soll, aber sie nimmt im Prinzip alle Arzneimittel gleichzeitig ein, nach dem Frühstück oder so. Und sowas kriegt man ja auch eigentlich nur darüber raus, dass man mit dem Menschen spricht. Und das sind ganz viele Sachen, die dann dabei notiert werden. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass man fragt, haben Sie schon haben Sie das Gefühl, dass manche Sachen irgendwie Nebenwirkungen machen, oder haben Sie Probleme etc. Einfach zu schauen, okay, gibt es jetzt Sachen, die mir das Papier am Schluss nicht sagt.
Ja.
Genau, und mit diesen ganzen Informationen beende ich den Termin sozusagen und gehe dann in Klausur mit allem, was ich habe an Unterlagen. Und dann werden alle Datenquellen verglichen, einmal zu schauen, sind das wirklich, was hat sie denn jetzt hier mitgebracht und habe ich hier irgendwelche Arzneimittel, die sind zwar in meiner Datei drin, die gehören dabei überhaupt nicht dazu. Also die habe ich hier nicht wiedergefunden. Wo sind die? Die wurden aber letztens erst abgeholt. Kann natürlich sein, dass das vom Ehemann, was weiß ich, was dazwischen gerutscht ist, ne? Aber es muss natürlich auch geprüft werden. Es kann aber auch einfach sein, dass Sachen doppelt verordnet sind, was Sie eben schon gesagt haben. Ne? Gibt es Sachen, die sind von zwei unterschiedlichen Praxen? Gibt es Verordnungen dafür? Gibt es auch, das hatte ich auch noch gar nicht gesagt, so von der Selbstmedikation her, gibt es da, also hat die überhaupt eine Indikation für ihre Selbstmedikation? Das kann man eben auch noch im Gespräch, das ergänze ich mal gerade noch zum vorigen Schritt, das muss man natürlich auch, das kann man im Patientengespräch halt rausfinden, ne? Was nimmt sie da? Und es gibt ja durchaus auch Sachen in der Selbstmedikation, die Probleme machen können. Ja, Klassiker ist ja mal das Johanniskraut, ne?
Ja, Beispiel. Genau.
Ja, also so Sachen, ne? Und das kann man dann alles dann in dieser, Analyse dann sich genau anschauen. Da geht es dann ran, diese ABP-Liste, also arzneimittelbezogene Probleme, kurz ABP, durchzugehen und zu schauen, ja, wie gesagt, gibt es Interaktionen, gibt es Doppelverordnungen, gibt es auch Anwendungsprobleme, die ich identifiziert habe? Und für sowas, wie gesagt, gibt es auch Arbeitshilfen von der Bundesapothekerkammer, die kann man sich runterladen, gibt es zum Ausfüllen dann bereit. Und was auch wichtig ist, gegebenenfalls, dass man sich am Anfang schon mit der Vereinbarung die Erlaubnis abholt, wenn ich was feststelle, was ich aber nicht alleine mit der Patientin lösen kann, sondern wo ich eben die behandelnde Ärztin zum Beispiel mit einbinden muss, dass ich die auch ansprechen darf, dass ich deren Bericht schreiben kann. Auch dafür gibt es Vorlagen auf der ABDA-Homepage, wie man sowas durchführt, damit das alles kurz und knackig, ne, weitergeleitet wird. Und das muss aber klar sein, weil es ja eine Datenschutzgeschichte ist. Ja, ich kann ja nicht einfach dann mit der Ärztin sprechen gehen, ne? Also das muss auch vorher geklärt sein. Aber das kann dann gemacht werden, wenn sie das erlaubt hat. Und dann geht es darum, einen finalen Medikationsplan zu erstellen. Also alle Sachen, die gerade aktuell genommen werden. Es gibt den bundeseinheitlichen Medikationsplan, den BMP, den es auch irgendwann als wirklich elektronisch verfügbare Version nach hin und her übertragen werden soll. Im Moment wird doch viel mit Papier gearbeitet. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass das ein standardisiertes Dokument ist, wo immer gleich dargestellt ist. Also hier steht der Wirkstoff, hier stehen die Einnahmezeitpunkte etc., dass der nochmal ganz klar durchgearbeitet und entwickelt wird. Und dann gibt es einen Folgetermin mit der Patientin. Und da wird dieser Plan besprochen, gegebenenfalls angepasst, weil es kann natürlich sein, dass sie sagen, ja, also ich kann das nicht mittags einnehmen, auch wenn sie jetzt sagen, das wäre der beste Zeitpunkt, das geht aus den und den Gründen nicht. Und dann müssen wir halt nochmal besprechen, kann man das nicht dann gegebenenfalls, zu welcher Uhrzeit wird es denn noch passen?
Ja.
So, das sind ja so ganz kleine Sachen manchmal, wo man einfach den Alltag der Leute auch mit einberücksichtigen muss. Genau, und dann wird dieser Medikationsplan finalisiert. Und dann wird es für uns, also für die Apotheken, dokumentiert und für die Ärztin, die das gegebenenfalls auch dann brauchen, die dann die Übersicht haben. Ja, am Schluss wird das natürlich auch nochmal abgerechnet. Das hatten wir ja besprochen. Genau, also viele Infos. Am Schluss soll es ein Medikationsplan werden und eben eine gut versorgte Patientin, ja.
Genau, ja, dieser Bundesmedikationsplan, wir haben den auch in der Uni, der ist halt auch so, dass der Patient den versteht, ne?
Ja,
also da steht dann auch, stehen keine Fachbegriffe großartig drauf, sondern es soll wirklich für den Patienten verständlich sein, warum nehme ich das, wann nehme ich das, genau.
Genau. Ja, das ist total wichtig, ne, weil am Ende müssen wir uns immer klar machen, die Diagnose wird gestellt, richtig, es wird das Arzneimittel verordnet, aber am Ende werden die Leute, müssen das alleine zu Hause hinbekommen. Mhm. Und das ist bei diesen komplizierten Sachen manchmal so gar nicht so einfach, ne? Auch wenn es am Ende eigentlich eine Tablette schlucken ist, aber das ist vielleicht noch das Einfachste. Am Ende ne, gibt es ja auch, muss man vielleicht was dosieren. Das ist auch so ein Thema, ne? Flüssigkeiten dosieren. Wenn man so Schluckprobleme hat oder so, dann wird ja vielleicht auch auf flüssige Arzneimittel umgestellt, dass die auch korrekt dosiert werden. Das sind alles so Dinge, da kann man halt einfach nochmal mit drauf gucken und das hilft dann enorm.
Ja. Wir wollen jetzt einmal noch genauer auf die Dienstleistung Blutdruckmessen eingehen. Mhm. Und vor allen Dingen, was da der große Vorteil ist, wer das zum Beispiel machen darf.
Genau, ja, die ist jetzt ein bisschen einfacher anzugehen. Da braucht man jetzt keine extra Fortbildung dafür. Es ist im Prinzip möglich, dass PTA, also und FIPS, zum Beispiel, die auch anbieten können, die PTA, möchte ich noch ganz kurz ergänzen, die können auch selbstständig die Inhalationsdevices machen, aber jetzt für Pharmazeuten und Pharmazeutinnen im Praktikum ist die standardisierte Risikoerfassung hoher Blutdruck eine Dienstleistung, die sie selbstständig anbieten können. Mhm. Und das ist natürlich schön so, um, wenn man jetzt mal in der Apotheke anfängt, so einen niedrigschwelligen Start zu haben, um das mal durchzuführen, also wie gesagt, auch mit der ganzen Bürokratie, wie spreche ich Leute an, das ist ja auch noch alles dabei. Und genau, da das dann zu nutzen und dadurch, dass wir eben diesen Informationsbogen entwickelt haben, der einen da wirklich durchführt, da auch am Ende eine gute Maßnahme empfehlen zu können, ohne dass man sich jetzt in irgendwelche Gefilde, dass man sich sehr unsicher ist. Weil man hat einfach einen Wert, weiß, ich sortiere das ins Ampelschema ein und kann mir sicher sein, dass das ein guter Hinweis ist, mit dem dann weitergearbeitet werden kann, dass die Leute auch dann nochmal zum Arzt, zur Ärztin gehen. Und damit hat man dann schon ganz viel geschafft und ist dann schon mittendrin im Business, so was die pharmazeutischen Dienstleistungen angeht. Auch wenn es jetzt noch nicht die große Medikationsanalyse ist, aber die kann man ja auch zum Beispiel begleiten, ne? Wenn man in einem Team ist, wo auch jemand schon diese Fortbildung gemacht hat, das Curriculum, dann darf man ja vielleicht auch mit sich dazusetzen und das mitmachen oder bei der Durcharbeitung mitschauen und so. Man darf ja involviert werden, man darf es nur nicht alleine machen. Mhm. Und den Vorteil haben wir eben bei dieser Dienstleistung und kann dann natürlich schon mal auch einen großen Beitrag für die Patientensicherheit leisten, einfach dadurch, dass klar wird, Leute, die hyperton sind und viel zu hohe Werte haben, die können halt dauerhaft schwerwiegende Folgen haben. Und ich finde, das ist schon mal eine gute Sache, wenn man weiß, okay, und hier kann ich mich jetzt einbringen und was mit Evidenz basiert was anbieten. Das ist doch super.
Ja, vielleicht noch mal kurz für den Pharmaziestudenten, der das vielleicht anbringen will im Praktikum. Wer würde denn darunter fallen, welcher Patient, dass man auch weiß, wen man ansprechen würde? Haben wir gerade schon gesagt, aber vielleicht noch mal kurz als Auffrischung.
Ja, also das sind die haben mindestens, also wie gesagt, Leute, die schon eine Hypertonie diagnostiziert bekommen haben, mit mindestens einem verordneten Antihypertensivum und dann 2 Wochen nach Therapiebeginn. Mhm. Einfach deswegen, weil dann ja schon eine Wirkung zu erwarten ist und dann eben auch der Wert, den man da rausbekommt, dann entsprechend so ist, dass man davon ausgehen kann, absehen zu können, dass die Medikation den Effekt hat, den man möchte. Mhm. So. Mhm. Deswegen diese 2 Wochen oder eben 2 Wochen nach Änderung einer antihypertensiven Medikation. Auch hier immer wieder diese 12-Monats-Intervalle, wenn das natürlich Patientinnen sind, die man eh in der Kundenkarte sozusagen hat, kann man sich da auch einen Reminder reinlegen und sagen, oh, hier, Herr sowieso, der ist wieder dran. Vielleicht, wenn er das nächste Mal kommt mit seinem Rezept, dann sprechen wir nochmal an.
Ja.
Genau, also das sind so die Patienten, die das bekommen können, genau.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute auf jeden Fall sehr viel Spannendes über die pharmazeutischen Dienstleistungen gehört und gelernt.
Man könnte noch viel länger darüber sprechen. Ja,
genau. Gibt es noch was, was Sie abschließend noch gern sagen würden, noch mitgeben wollen würden?
Wie man vielleicht auch startet, was so ein guter erster Schritt ist als Apotheke, wenn man sich jetzt denkt nach der Folge, boah, irgendwie hätte ich jetzt doch mal Lust, damit zu starten.
Ja, also ich stelle mir das immer so vor, dass es total gut ist, erstmal sich eins vorzunehmen und vielleicht dann nicht gleich, also außer man ist sehr ambitioniert und möchte sofort mit der Medikationsberatung starten. Nein, natürlich bitte. Ich finde das total cool, wenn da Leute sich auch so reinstürzen und das auch so für sich dann so ownen und das machen und richtig cool dann durchziehen. Wenn man da aber so ein bisschen vorsichtiger rangeht, dann gibt's doch eben gerade diese, dafür gibt's ja diese kleineren Dienstleistungen auch, die vielleicht auch nicht so viel Zeit brauchen, wo man erstmal sich so reinfitzen kann und gerade, wie gesagt, auch diese Bürokratie dann schon mal ein bisschen einfacher üben kann. Genau, und da vielleicht auch, wie Sie schon sagten, so die Leute kennt, die denn, denen das passen würde. Ja. Und genau, vielleicht auch mit der Stammkundschaft anfangen, Leute, die einem gewogen sind, das erstmal auszutesten. Genau. Und dann da einfach immer das Level nicht so hochlegen, erstmal anfangen. Und dann, das immer weitermachen. Ich glaube, einfach anfangen ist total wichtig.
Ja.
Und Wege suchen im Alltag, wo das untergebracht werden kann, so die Augen offen halten. Gibt es irgendwelche Zeiträume, wo man das gut anbieten kann? Ne? Manche haben wir jetzt auch schon gesehen, Apotheken, die haben auch so Termintools für, was weiß ich, Kompressionsstrümpfe anmessen. Ob man sowas dann auch nutzen kann, um Termine für die anderen Sachen anbieten zu können, wenn Leute von sich aus drauf kommen. Ich glaube, es ist aber im Moment total wichtig, das zu bewerben, weil die Kundschaft das noch nicht mitbekommen hat im Detail. Ich habe mitgekriegt, es gibt schon Anzeigen auch in der Umschau und so, oder Berichte in der Umschau, dass das auch weitergetragen wird an die Patientinnen. Und wir machen ja auch über unsere ÖA-Abteilung auch viel Werbung an die Kundschaft, an die Patientinnen und Patienten. Aber da auch selbst nochmal so selber als Apotheke, wir bieten Ihnen das an, wir machen das und möchten Sie dabei sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, selbst überzeugt sein von dem, was man machen möchte, das an die Leute ranbringen und sich ganz klar sein, wir verkaufen hier nichts oder machen hier keinen Zusatzverkauf, drehen denen irgendwas an, um selber Geld zu bekommen.
Ja, ja.
Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass die einen Zusatznutzen zu generieren, die Leute zu begleiten und hierfür auch einfach ein Honorar zu bekommen für die ganze Arbeit, die halt gemacht wird in der Apotheke. Das darf man einfach nicht vergessen, dass es unglaublich viel Fachwissen ist, was dahinter steckt, was wir uns in so vielen Jahren übelst hart im Studium angeeignet haben und dann hier jetzt einfach mal anbringen können im Detail und halt vielleicht auch bei bestimmten Patientengruppen, die uns besonders interessieren. Das ist ja auch sowas. Man kann ja immer weiter so seine Nische finden, wenn man möchte.
Mhm. Ja.
Genau. Und ich kann immer nur sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt einfach Evidenzen dafür, dass das funktioniert. Aus anderen Ländern, ne, wir, ich muss ja auch nochmal sagen, hier wie in Deutschland, wir sind relativ spät dran, was pharmazeutische Dienstleistungen angeht.
Ja.
In anderen Ländern wird das schon seit den 2000ern gemacht. Allein im europäischen Ausland, so Dänemark, Großbritannien, aber auch in Australien, das wird schon ewig gemacht. Daher gibt's ja diese Studien und diese Belege. Und da, ich glaube, einfach da ein Teil zu sein, auch wenn man so in dieser europäischen Community da auch nochmal mit dazu mitmachen möchte, ist das halt auch total cool. Also es ist einfach woanders auch schon, läuft schon.
Mhm.
Ja.
Ich fand auch so im Laufe des Gesprächs, als wir die Metapher hatten mit dem Blumenstrauß, das fand ich total schön, weil im Grunde...
Kam ja auch von dir.
Weil im Grunde, also sei es jetzt der Patient oder die Apotheke oder die PTAs, PKAs, wir kriegen da jetzt so eine Handvoll an Dingen in die Hand oder dann Blumen, die wir halt irgendwie nutzen können und man muss es nicht, man kann es benutzen, aber ich glaube, es kann schon auch den Alltag bereichern, sei es jetzt vom Patienten, von uns, für die Apotheke.
Ja, und ich glaube, die Apotheken wissen ja auch immer am besten, was ihre Patienten so brauchen, die Patientinnen. Ne? Also es ist total wichtig, da auch einfach zu gucken, was passt jetzt zu meinem Kollektiv.
Richtig.
Und natürlich, vielleicht ist das nicht jede von den Dienstleistungen, aber die eine oder andere und ne, wer den Pulmologen, die Pulmologin nur über sich drüber hat, kann dann natürlich auch nochmal mit denen, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall die Ärzte, Ärztinnen einbinden, dass die Bescheid wissen. Wir machen jetzt Dienstleistungen, wie wollen wir kommunizieren? Einfach, dass die mitmachen können, also oder dass die informiert sind, aber auch sagen können, hier, bitte schreib mir keine E-Mails, schick mir gerade einen Zettel hoch, wenn die damit besser klarkommen. Oder wollen wir uns einmal den Monat austauschen oder wie auch immer. Da kann man ja auch Wege finden. Auch da, jede Apotheke kennt die Leute um sich herum, mit denen sie zusammenarbeiten möchte oder kann. Und daher glaube ich, ganz viel Engagement in die Richtung ist auch total wichtig. Und ich glaube, es kann nur bereichernd sein.
Ja, definitiv.
Weil,
sehe ich auch so.
Ja,
ja, dann würde ich sagen, guter Abschluss. Es kann nur bereichernd sein. Vielen Dank auf jeden Fall für das Interview, für das nette Gespräch.
Für die Gelegenheit.
Ja, dass wir hier im Apothekerhaus sitzen dürfen.
Wir haben unten, nochmal als cooler Side-Fact, haben wir Pharmazeutische Zeitung von 1952 entdeckt.
Ja, das ist früher.
Ja, das ist früher.
Ja.
Dann
Genau. Sehen wir uns, denke ich, beim nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.